Was ist typisch Ostfriesisch?
Das Land, die Menschen und ihr Charakter.
Ostel,
die Insel,
Ebbe und Flut.
Das Essring, die raue Küste.
Ladütsch. Sabine Herrmann ist plattdeutsche Songwriterin und leistet einen wichtigen Beitrag, um diese schöne Sprache zu erhalten. In ihrem Podcast sucht, besucht und entdeckt Sabine Herrmann spannende Menschen, die die besondere Vielfalt dieser Kulturlandschaft prägen, die eben genau das sind. Typisch Ostfriesisch.
Moin und von harten Willkommen zu dieser neuen Folge, in der ich selbst zu Gast bin. Ich bin buchstäblich zu Gast. Ich sitze nämlich in Hamburg in einer wunderschönen Küche bei Annie Heger. Und heute wird Annie Heger mir Fragen stellen.
Wie bist du denn auf das schmale Brett gekommen eigentlich, dass du gedacht hast, ich frag mal, also mich, Annie Heger, ob sie mir Fragen stellen könnte? Hast du keine Angst?
Doch, total, jetzt erst recht.
Warum hast du mich gefragt?
Tatsächlich hat mir jemand den Tipp gegeben, sag mal, wie wär's denn eigentlich, wenn du mal selber in deinem Interview, für deinen Podcast selber interviewt wirst, damit du auch mal zu Wort kommst.
Das ist eine sehr, sehr schöne Idee, wer auch immer das gesagt hat.
Das Dankeschön. Kann ich sagen, ganz lieben Gruß an Tania.
Okay,
die dann, weiß jetzt Bescheid.
Dankeschön. Super, dann würde ich mal sagen, legen wir doch los. Moin und herzlich willkommen hier bei Typisch Ostfriesisch, dem Podcast von Sabine Herrmann mit Sabine Herrmann und heute Special Guest, Fragenstellerin der Herzen, Annie Heger. So, und jetzt können wir loslegen. Wir haben nämlich schon eine Minute verschwendet sozusagen.
Genau.
Ich möchte gleich vorne, also gleich am Anfang dieses Podcasts, gleich einsteigen und zwar nicht ganz vorne in deinem Leben, weil ich glaube, diese Fragen hast du schon tausendmal gestellt bekommen und ich möchte gerne Fragen stellen, die ich noch nicht mal auf deiner Terrasse bisher dich gefragt habe. Und du sitzt zum ersten Mal bei mir in der Küche, also es werden hier küchentheologische Gespräche geführt. Und da du jetzt in meinem Zuhause sitzt, möchte ich dich nach etwas fragen zu deinem Zuhause. Du hast ja eine Bude in Hude.
Stimmt.
So, was ist da schiefgelaufen?
Du meinst, dass ich in Hude wohne und nicht in Hamburg?
Zum Beispiel. Nein, aber Hude ist ja jetzt nicht so, dass man so als kleinen Mädchentraum sagt, so, oh, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich aber eine Bude in Hude haben. Ihr seid da irgendwie gelandet, das ist mir schon klar. Mhm. Oft ist das so, dass Menschen, die wie du auch künstlerisch nach etwas anderem streben, vielleicht auch nach höherem streben, wie auch immer, sich eher in die Großstädte bewegen, um möglichst viele Kontakte zu knüpfen, um irgendwie am Zahn der musikalischen Zeit zu sein. Du bist in Hude.
Ja.
Bereitest du dich damit quasi schon auf den großen Erfolg vor, also wenn du dann wieder einen Rückzugsort in Stille und Langweiligkeit brauchst?
Ja, das ist jetzt wirklich mal eine tolle Frage, über die habe ich mir tatsächlich schon oft Gedanken gemacht und habe mich oft gefragt, allerdings, was heißt oft, erst in den letzten Jahren, wieso um alles in der Welt bin ich eigentlich nicht in die Stadt gezogen? Und das kann ich dir ganz einfach beantworten. Meine Prägung war die, in einem Einfamilienhaus zu wohnen mit einer Familie und ich habe ja mit der Künstlerin, also mit der Musikerin, obwohl ich seit meiner frühesten Kindheit, ist allen klar und auch mir, dass ich Musikerin bin und trotzdem habe ich einen Weg eingeschlagen, der grundsolide und eben nicht als Künstlerin auf das Künstlerleben ausgerichtet war, sondern tatsächlich auf Familie, Kinder bekommen, heiraten, Haus kaufen und entsprechend dann einen Job haben, der mir die Sicherheit gibt, das alles halten zu können.
Und da würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, denn all das, was du dir vorgestellt hast, was wichtig im Leben ist, hast du erreicht.
Dankeschön.
So, und was soll jetzt kommen? Weil ich bin ja gern, also wir haben das heute schon mal gesagt, da waren die Mikrofone noch nicht an, Frau Herrmann lernt.
Stimmt.
So, das könnte eine schöne Buchreihe werden und in jedem Kapitel könnten wir dann mit dir etwas lernen, finde ich. Also falls du da nochmal eine Idee brauchst, was du alles gelernt hast, da schreibt sie sich doch jetzt gleich mal auf in ihren Laptop. Nein, aber du hast eine Menge gelernt in den letzten Jahren und du hast eine Menge vor allen Dingen Entscheidungen getroffen. Und aus den Entscheidungen hast du wieder gelernt. Manches davon war gar nicht so einfach.
Nee.
Denn etwas zu lernen oder zu verlernen tut manchmal auch weh. Es gibt den sogenannten Verlernungsschmerz, also dass wir Glaubenssätze, also wie du zum Beispiel gerade aufgeführt hast, was eigentlich alles erstrebenswert im Leben ist, wie wir Glaubenssätze hinterfragen und dann vielleicht auch aufbrechen, uns neue schaffen. Und da gibt es manchmal einen Verlernschmerz.
Das stimmt.
Du sitzt aber jetzt hier vor mir mit deinem Audio-Interface vor dir, dem Mikrofon vor der Nase und dem Laptop aufgeklappt. Konntest du das denn schon vor 6, 7, 8 Jahren?
das Zeug hier bedienen und ja, das alles aufbauen, da muss ich glatt mal eben rechnen. Ja, vor 6, 7 Jahren konnte ich das, nee, so noch nicht. Doch, es ist ungefähr 10 Jahre her, dass ich mich ausgestattet habe mit der Möglichkeit, zu Hause auch zumindestens Demo-Versionen von meinen Songs oder Ideen aufzunehmen. Also das habe ich tatsächlich schon ein bisschen länger, aber im Prinzip natürlich so gesehen erst seit einer kurzen Zeit. Also wenn man sich jetzt mein Leben anschaut.
Ja. Das ist ja auch was Harmloses, was Technisches dazulernen. Ja. Also da würden mir jetzt manche Menschen natürlich widersprechen. Meine Mutter zum Beispiel. Hallo Mama, ganz liebe Grüße. Genau. Aber es gibt ja noch andere Glaubenssätze. Wenn wir jetzt zum Beispiel dabei bleiben, was du gerade eben alles aufgezählt hast, was alles sehr strebenswert in deinem Herzen zum Beispiel, also Gehalt hat, wie auch immer geklungen hat. Ist irgendetwas davon für dich jetzt nicht mehr erstrebenswert? Beziehungsweise sind andere erstrebenswerte Dinge dazugekommen?
Also die zweite Frage kann ich definitiv mit Ja beantworten. Die erste Frage kann ich aber auch mit Nein beantworten. Denn das, was ich erreicht habe, halte ich durchaus auch immer noch für erstrebenswert. Auch wenn der Weg, ich weiß nicht, ob ich den gleichen Weg nochmal so wählen würde, wenn ich das Rad zurückdrehen könnte. Definitiv würde ich mich wieder für meine Kinder entscheiden, weil bei allen Herausforderungen, die das mit sich bringt, ja, also ein Leben ohne die drei könnte ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Dazu gekommen ist aber, dass ich mir in meiner Identität als Musikerin sehr, sehr bewusst geworden bin in den letzten Jahren. Und das ist definitiv dazu gekommen. Und darüber freue ich mich. Und das finde ich auch nach wie vor sehr erstrebenswert. Und
was davon? Also was von den Musikerinnen sein? Also weil Musikerin warst du natürlich vorher auch, trotzdem.
Stimmt,
genau. Genau. Aber was innerhalb des Musikerinnen sein oder was macht das für dich aus, was daran erstrebenswert ist?
Genau. Der große Unterschied oder die Wende, die kam ja in meinem Leben oder auch in meiner Vorstellung als Musikerin, als ich anfing, eigene Songs zu schreiben. Ich habe ja vorher im Grunde genommen immer Musik gemacht, aber ich habe praktisch nur reproduziert, was andere
gecovert.
Ja, auch.
Und vielleicht nochmal eine andere Note dazu.
Ja, beziehungsweise ich bin ja an der Heimorgel und später am Klavier aufgewachsen sozusagen und habe dann Musik studiert. Und im Studium habe ich hauptsächlich klassische Musik gespielt, Kirchenorgel habe ich gelernt. Und dann habe ich natürlich nur Notenrepertoire sozusagen mir angeeignet, das von anderen komponiert wurde.
Trotzdem ist das ja auch schon ein erster Weg der eigenen kreativen Ausdruckskraft sozusagen.
Ja, also genau.
Man kann schon sich und das, was man fühlt und seine persönliche Note vielleicht auch damit reinbringen. Definitiv. Aber dann hast du angefangen zu schreiben. Ich glaube, wir müssen den Leuten gar nicht unbedingt das erzählen, was sie schon wissen. Du hast mit englischen und deutschen Texten auch mal angefangen und so weiter und bist dann irgendwann beim Plattdeutschen gelandet. Und weil du auch beim Plattdeutschen gelandet bist, sitzen wir beide jetzt hier in dieser Küche.
Das stimmt.
Weil wir eine gemeinsame Herzenssprache haben, die ganz viel in uns auslöst, uns ganz viel Wurzeln gibt und so weiter. Würdest du nochmal, apropos Wurzeln, würdest du denn nochmal nach Ostfriesland zurückgehen, an den Kanal?
Du meinst jetzt, wenn ich, also später, also dass ich sozusagen mein Alters...
Also nach deiner Weltkarriere natürlich.
Das ist auch eine gute Frage. Also da komme ich nochmal ganz, muss ich eben zwischen den Zwischenstopp machen in Hude, ne? Denn in Hude zu leben ist schon sehr, es ist sehr ländlich. Also das ist vom Feeling her zwar nicht wie in Ostfriesland, aber es hat halt den Vorteil, dass ich vor Ort alles habe, was ich brauche. So, Schulen, ärztliche Versorgung, Einkaufsgeschäfte und so weiter. Und ich bin halt in einem Ort aufgewachsen, wo wir wirklich für jede Amtshandlung mit dem Auto irgendwo hinfahren mussten. Nicht mal mit dem Fahrrad, sage ich mal, war der Bäcker erreichbar, als der Bäcker im Ort dann irgendwann dicht gemacht hatte. Und
es dauerte einfach sehr, sehr lange, bis man selbstständig werden konnte.
Genau.
Also selbstständig und mobil dabei sein konnte.
Ja. Das stimmt, genau. Genau. Bin viel mit dem Mofa durch die Gegend gefahren als Jugendliche dann und so. Ja, ja, genau. mit dem Helm am Lenker natürlich, ne?
Natürlich.
Ja, aber nach Ostfriesland zurück. Also ich merke schon, dass mein Herz für Ostfriesland wirklich ganz, ganz weit wieder geworden ist, seit ich auch mit der Musik, also mit der plattdeutschen Sprache angefangen habe und seit ich den Podcast gestartet habe. Da wurde mir erst nach und nach oder wird mir immer mehr bewusst, wie reich diese Region ist und wie kostbar und was es da alles gibt, was ich selber als Kind und Jugendliche überhaupt nicht wahrgenommen habe.
In dem Podcast-Titel versteckt sich ja auch ein Fragezeichen.
Genau.
Also da ist ja nicht nur, ist ja nicht nur eine Aussage, sondern du hast dich ja mit dem Podcast auf die Suche begeben.
Richtig.
Und nicht gesagt, hier, schaut, das ist es. Das heißt, du hast ja auch sehr, sehr viel, Frau Herrmann lernt, ganz viel über deine eigenen Wurzeln, deine Sprache, was deine Heimat ausmacht, überhaupt kennengelernt. Was hat dich denn nochmal so richtig verliebt in die Heimat sein lassen? Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, oh, Ostfriesland, da schlägt mein Herz ganz laut dafür auf einmal, da kribbelt es auch ein bisschen im Bauch?
Ja, das war tatsächlich der Moment, in dem mir bewusst wurde, wie groß die Kraft der plattdeutschen Sprache in mir wirkt und vorhanden ist. Und das ist ja das Verrückte. Ich habe diese Sprache selber nie gesprochen, sondern war nur davon umgeben. Denn ne, man sollte ja mit den Kindern Hochdeutsch sprechen und hatte sich keine Gedanken darüber gemacht, was das für die plattdeutsche Sprache bedeutet, nämlich dass sie dann vielleicht verloren gehen kann. Und ich habe das nie in Frage gestellt. Und in dem Moment, wo mir bewusst wurde, Plattdeutsch ist meine Muttersprache, habe ich ja dann praktisch angefangen und mich bewusst entschieden, in dieser Sprache meine Poesie zu verfassen und auch meine Musik zu schreiben. Und dann lernte ich Gregor Hennig vom Studio Nordbremen kennen. Wir setzten uns zusammen und überlegten, was kann man denn aus diesen Songs machen? Und dann hatte er ja diese geniale Idee, musikalisch in Richtung Indie-Tronic zu gehen und gab mir die Hausaufgabe, mich in Musik von London Grammar und Massive Attack reinzuhören. Und ich kannte diese Musik vorher nicht. Und auf einmal war da dieses, wow, das ist mal eine unfassbare Idee, die plattdeutsche Sprache und meine musikalischen Ideen in diesen Kontext zu setzen und ganz rauszunehmen aus irgendwelchen ostfriesischen Mustern oder überhaupt alten Mustern. Es geht ja immer darum, alte Muster aufzulösen und durch neue zu ersetzen. Und das haben wir halt eben musikalisch gemacht. Und durch diese Distanz, andersrum, also durch diese Vorgehensweise ist in mir einerseits eine ganz tiefe, also habe ich dieses tiefe Wurzelwerk der plattdeutschen Sprache in mir wiederentdeckt und konnte aber gleichzeitig durch diese musikalische Distanzierung oder vielleicht kann man auch Dekonstruktion oder Neuformation sagen, ist eine Distanz zu all dem, was ich durch diese Sprache ja auch gelernt und an Glaubenssätzen verinnerlicht hatte, irgendwie ablegen und mich ganz neu dieser Sprache zuwenden. Und damit konnte ich mich auch ganz neu meiner Heimat Ostfriesland zuwenden als erwachsene Frau und habe einen völlig anderen Blick auf diese Region bekommen. Und entsprechend ist das der Moment gewesen, wo es anfing zu kribbeln, tatsächlich.
Dein Mann hat ja dir geraten, eigene Songs zu schreiben. Hm. Wie sehr hat er es bis heute bereut?
Gar nicht, tatsächlich. Gut. Nee.
Hm. Ja. Hat dein Mann ein Lieblingslied von dir?
Ich weiß, dass er das Lied Uns hat der Winter geschatt sehr gerne mag. Das ist aber ja in mittelhochdeutscher Sprache.
Und ist auch nicht aus deiner Feder komplett.
Richtig.
Weil es ja von Walter von der Vogelweide ist, es ist ja nun mal
die Lyrik, genau.
Genau, die Lyrik. Mm-hmm. Also da warst du nicht an der Textdichtung beteiligt, aber du hast halt die Musik geschrieben.
Mm, genau.
Okay, das mag er.
Das mag er gerne.
Sehr schön.
Das habe ich ja schon viele Jahre auch immer im Repertoire, aber es ist eben mit dem Album Sang zum ersten Mal eben auch aufgenommen worden. Und er hatte Jahre vorher schon immer gesagt, dieses Lied musst du unbedingt mal aufnehmen, damit das nicht verloren geht.
Wie stolz sind deine Kinder auf dich?
Das
ist eine Suggestivfrage, ne? Weil da steckt ja schon drin, dass sie stolz sind. Und ich bin mir da sehr sicher, dass sie stolz auf dich sind, über all die Entscheidungen, die du in deinem Leben für die Musik, für Freiheit, für Sonnenstrahlen, für blaue Himmel, für Weitblick getroffen hast. Mhm. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie da mit großem Stolz auf ihre starke Mutter schauen. Aber kriegst du das auch mit?
Also es ist nicht so, dass sie mir das ständig sagen.
Ganz kurz, ich glaube, Sie können jetzt den Handlungsauftrag ableiten. Stolz kann man natürlich auch gar nicht sagen an dieser Stelle, weil für Stolz muss man ja selbst ein bisschen daran beteiligt sein.
Ja.
So, und das ist immer so tatsächlich, dass wenn mein Vater auf mich angesprochen wird und man ihn so fragt, so, oh, du musst ja auch mächtig stolz sein auf deine Tochter, dann antwortet mein Vater immer, nein, ich bin nicht stolz auf sie. ich freue mich für alles, was sie tut und was sie erreicht hat.
Ja, wunderschön.
Aber das hat sie alles selbst gemacht.
Genau.
So, und deswegen, also dieser Stolzbegriff ist ein schwieriger und der hat für uns alle so ein bisschen andere, ja, eine andere Konnotation.
Ja, einmal das und jetzt ist mir auch gerade, als du sprachst, von deinem Vater bewusst geworden, ich glaube, dass Kinder stolz auf ihre Eltern sind aufgrund deren beruflicher Erfolge, ist, glaube ich, nicht so oft der Fall, wie, also umgekehrt ist es eher so, ne, dass Eltern vielleicht stolz sind oder, ne, schöner Ausdruck, glücklich sind über das, was ihre Kinder erreicht haben. Aber umgekehrt, ich glaube, sowas kommt erst später. Mit, also wenn man selber im fortgeschrittenen Alter ist und dann sieht, meine Güte, das haben meine Eltern eigentlich wirklich auch zu meinem Leben beigetragen. Also bei mir selber kam das zum Beispiel auch erst später, ne, dass mir bewusst wurde, was meine Eltern für einen Einfluss auch auf mein eigenes Leben hatten. Also die guten Sachen daran. Und ich denke mal, das kommt bei meinen Kindern vielleicht noch.
Es geht aber ja nicht nur um berufliche Dinge, auf die man vielleicht nach oben, genau, nach unten stolz sein kann. Wir reden hier die ganze Zeit über so rosa Elefanten im Raum, ohne sie zu benennen. Ja. Du hast halt einfach krasse Entscheidungen in deinem, ja, Leben getroffen und, genau, nicht einfach nur so, dass man sagt, alles klar, ich habe da ja immer noch so eine halbe, Viertel, was auch immer, Stelle an der Schule als Lehrkraft. Was soll dir denn dann noch Angst machen? Und dann hast du auch noch einen Mann und ihr habt ein Einfamilienhaus und die Kinder sind alle auch irgendwie aus dem Haus. Mhm. Was kannst du denn schon für Entscheidungen treffen? Aber die haben Entscheidungen Angst gemacht und du hast sie trotzdem getroffen.
Das stimmt.
Und das ist besonders mutig.
Ja.
Und ich glaube, darauf können Kinder stolz sein.
Das stimmt.
Auch wenn sie nicht selbst an deinem Mut beteiligt sind, sozusagen.
Ja. Wobei, da muss ich jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist eine schöne Gelegenheit, mal etwas zu erzählen aus meinem Leben, etwas Persönliches, was ich an dieser Stelle eigentlich jetzt gerade passend finde. Ich glaube, dass meine Kinder jetzt gar nicht unbedingt über meine beruflichen Entscheidungen darauf stolz sind, aber sie sind stolz darauf, dass ich eine sehr, sehr persönliche Entscheidung getroffen habe, was meinen Glauben angeht. Meine Kinder sind mir allerdings vorausgegangen. Also die haben mir sozusagen diesen Weg bereitet und da kann man vielleicht mal kurz ausholen, das muss man jetzt ja auch nicht alles so genau benennen, aber definitiv ist halt der Fall, also wir waren in einer Kirche, die sehr klare Regeln und Gesetze hat und mein Mann und ich, wir haben unsere Kinder in dieser Kirche mit diesen Regeln und Gesetzen erzogen und unsere Kinder haben alle mit 14, der Reihe nach, sie waren ja nicht alle gleichzeitig 14,
gutes Alter,
gesagt, wir wollen das nicht mehr. Und nachdem für mich erst eine Welt zusammengebrochen war, habe ich irgendwann gespürt, ich möchte das auch nicht mehr.
Ist auch nicht dein Weg.
Nee, ja, genau. So, es war mein Weg. Es war auf jeden Fall, es war ja meine ganz eigene Entscheidung. Und dann habe ich mich aber entschieden, ich gehe den Weg jetzt anders weiter. Und da weiß ich, dass meine Kinder darauf stolz sind.
Und wenn man das Wort Stolz tatsächlich so versteht, dass man das nur sein kann, wenn man ein bisschen selbst daran Anteil hat.
Genau.
Stimmt es natürlich ein bisschen, denn deine Kinder haben den Weg etwas geebnet, weil sie sozusagen vorgegangen sind an dieser Stelle. Ja, da sind wir eben nicht nur bei der Überwindung von oder Sprengung oder Dekonstruktion von bestehenden Glaubenssätzen, sondern hier an dieser Stelle sogar von Dekonstruktion des Glaubens. Und das kann eben Angst machen,
ja,
weil all das, vor allen Dingen strenge Regeln und besondere Werte, ein besonderer Wertekatalog, natürlich auch, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz viel Halt gibt. Und das ist alles ganz vertraut. Und da bewegt man sich drin. Und wenn man sich dann auf einmal da raus bewegt, dann kann das total Angst machen. Aber, ja, du hast es geschafft.
Ja, genau. Der Weg aus den Regeln, das war es eigentlich gar nicht. Aber diese Verbindung aus der Vorstellung, also die Vorstellung, dass diese Regeln etwas, ich sag mal, für meinen Seelenheil in irgendeiner fernen Zukunft, die nach meinem Tod auf mich wartet, dass das in einem Zusammenhang steht. Und das war eigentlich die schwierigste Dekonstruktion tatsächlich. Dass ich mich verabschieden durfte und konnte irgendwann von diesem Gedanken, das, was ich hier auf der Erde tue, wird in Ewigkeit eine Folge haben. Und ich schaue wirklich mit ganz viel Liebe zurück auf die Zeit in der Kirche und auch vor allen Dingen auf all diese wunderbaren Menschen.
Und vor allen Dingen auf dich.
Ja, genau, auf mein früheres Ich und auch auf die wunderbaren Menschen, die da ja auch immer noch sind. Und dennoch ist diese Blase ist einfach geplatzt. Das war auf einmal, konnte ich nicht mehr, mir selber nicht, ich konnte nicht mehr begreifen, wie ich das glauben konnte.
Dekonstruktion des Glaubens heißt ja entweder, wir machen den platt oder wir sezieren ihn so lange, dass wir noch einzelne Puzzlestücke haben und ein paar davon wieder zusammensetzen können.
Und ganz neu zusammensetzen.
Wie ist es bei dir?
Definitiv sind die Puzzlestücke ganz neu zusammengesetzt worden.
Also, und liegen auch noch ein paar rum, wa?
Da also, liegen noch ein paar rum und die werden aber
diverse. Never-ending-Puzzle.
Genau, aber es wird immer ordentlicher.
Ach schön. Und am Ende wird es ein ganz, ganz schönes Bild.
Ja.
Bestimmt.
Also die Vorstellung, dass es eine höhere Kraft gibt und dass wir gehalten sind im Universum und dass wir eine Bedeutung haben. So, ne? Und das ist für mich sehr, sehr kostbar. Aber was ich komplett ablegen konnte, ist diese Vorstellung von Sünde und Sündhaftigkeit.
Und Schuld.
Ja.
Und Scham.
Ganz genau.
Und all das.
Ganz genau.
Wunderbar. Das klingt für viele, die jetzt zuhören, wahrscheinlich, vor allen Dingen in solchen Kontexten nicht aufgewachsen sind, klingt das wahrscheinlich alles total esoterisch und meine Güte, wie konnte sie denn so naiv sein die ganze Zeit? So, und hattest du Angst, dass wenn du damit jetzt hast du es heute zum ersten Mal so öffentlich gesagt,
das
hast du Angst, dass Leute so auf dich schauen? Weil du guckst ja ganz liebevoll auf dich und auf deinen Werdegang und deine Geschichte.
Also jetzt habe ich davor keine Angst mehr. Das war tatsächlich eher so eine Angst, die ich hatte, als ich da noch war in diesem Kontext. Ne? Und da habe ich aber dann ja auch schon gespürt, wieso habe ich denn da Angst vor, wenn Leute mich da, dass Leute mich darauf ansprechen und irgendwie für komisch halten könnten. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden hatte, einen anderen Weg zu gehen, bin ich in die Zweifel gegangen und in die Fragen gegangen. Und seitdem kann ich ganz anders mit Menschen über solche Themen auch ins Gespräch kommen. Was ganz wichtig war, ist vor allen Dingen diese Vorstellung, dass das, was ich da geglaubt habe, als das einzig Richtige in der Vorstellung
natürlich, war. Natürlich, du hast die Wahrheit gefunden.
Sozusagen. Und als das weg war, da habe ich gemerkt, so, und jetzt kann man ins Gespräch gehen.
Wunderbar. Also hat dich auch die Dekonstruktion von starren Glaubenssätzen hat dich befreit.
Genau.
Und wie ist das in deinen Liedern dann zutage getreten? Also war das übrigens, das kann man ja auch einmal für alle fragen, ist das gleichzeitig passiert? Also war der Befreiungsschlag gleichzeitig mit den ersten tollen plattdeutschen Liedern, die du geschrieben hast?
Nee, da waren die plattdeutschen Lieder erst. Also die waren zuerst da. Und der ganze Entwicklungsprozess von den ersten plattdeutschen Songs bis hin zu dem Album Sang, mitten in dieser in diesem Prozess kam parallel dazu dieser andere Prozess. So, das lief so ein bisschen gleichzeitig, aber wie gesagt, also die Zuwendung zu diesem Plattdeutschen, die war zuerst da. Und deswegen, ich sage ja auch immer, dass ich mich dieser plattdeutschen Sprache oder dass ich erkannt habe, dass das eigentlich meine Muttersprache ist, das hat in mir ganz viel freigesetzt. Und klar, solche Lieder wie Wohin der Wind die weht, die lassen das schon so ein bisschen spüren, ne? Dass es ja darum geht, dass man irgendwie Träume wieder entdeckt, dass man Dinge loslässt, dass man sich traut, wirklich abzuheben und zu fliegen, wohin der Wind die weht. Und da spielt das auf jeden Fall schon rein. Also diese Gedanken, die waren da und haben letztendlich dann aber eigentlich dann auch wieder diesen Weg gebahnt. Aber definitiv werden die nächsten Songs, die irgendwann, keine Ahnung, in den nächsten paar Jahren veröffentlicht werden, mehr davon erzählen.
Das heißt, wir können uns schon richtig darauf freuen.
Jo.
Wann gibt es denn ein nächstes Album? Oh, da verzieht sie jetzt gerade das Gesicht und lacht und wirft den Kopf in den Nacken. Okay, ich hasse diese Frage auch, weil wenn du es einmal gesagt hast, genau, dann erwarten es auch Leute von dir und das ist immer ein bisschen anstrengend. Aber in dir brütet etwas,
ja,
das wissen wir ja,
ja,
das sehen wir ja auch.
Genau.
Und da wird ganz viel kommen. Und wann das dann kommt, da lassen wir uns jetzt am besten einfach überraschen.
Danke. Also genau. Ich sag mal so, es soll auf jeden Fall innerhalb der nächsten, ich nehme mal einen großzügigeren Rahmen, innerhalb der nächsten 3 Jahre soll das passieren.
Das finde ich super. 3 Jahrespläne sind großartig, wirklich großartig. Und bei dir muss man ja auch immer sagen, meine verstorbene Kollegin Mary von Sweet Sugar Swing, da war es immer so, wir waren dankbar für jede Idee, die sie nicht hatte. Also beziehungsweise ich sag auch immer zu Vanessa, meiner Frau, ich bin dankbar für die Ideen, die wir nicht haben, weil ja jede Idee auch immer einen Rattenschwanz an Arbeit hinter sich herzieht.
Eben.
So. Und da braucht es aber auch ganz, ganz viel Seelenrüst. Wo sagt man das denn auf Hochdeutsch? Seelenstärke, aber auch doch Rüstwerkzeug vielleicht sogar.
Klar.
Es braucht Kraftquellen, es braucht Säulen. Einer meiner großen Säulen, und deswegen sitzen wir auch hier in der Küche, ist ja das Kochen und das Essen. Gibt es ein absolutes Seelenessen für dich? Also so richtig Soul Food. Und das meine ich jetzt nicht im ausgeleierten Sinne, wenn man so von Soul Food und Chicken Soup for the Soul spricht, sondern gibt es etwas, was du dir machst, wenn es deiner Seele nicht besonders gut geht, von der du weißt, dass es sie etwas auffängt?
Ja, ich setze mich ans Klavier.
Gut. gibt es etwas, was mehr Kalorien hat? Also gibt es ein wirkliches Seelenessen?
Also du meinst jetzt tatsächlich also eine Speise, etwas,
eine richtige Speise?
Mhm. Ach so. Soll ich dir jetzt erzählen, was ich zum Frühstück esse?
Nein, ich möchte bitte wissen, was dein absolutes Seelengericht ist, mein von dem du weißt, wenn du zu Hause sitzt und du kriegst so einen melancholischen, ne? Oder du kriegst mal wieder so ein bisschen Angst vor dir selbst, was du alles schon entschieden hast und in welche Freiheit du dich begeben hast. Wenn du Bauchschmerzen hast, wenn dir was bevorsteht, wenn du traurig bist, weil du jemanden vermisst oder jemand von dir gegangen ist. Was gibt es da? Gibt es da ein Gericht, was du dir machst? Sowas wie Omas Kohlrouladen oder sowas? Schniertjebrot? Das muss nichts Ostfriesisches sein.
Also tatsächlich nicht, nee.
Gibt es nicht.
Also wenn, dann ist es eher noch eine Tafel Schokolade dann.
Ist das? Okay, das würde ich fast eher unter Frust essen.
Aber also interessanterweise geisterten mir gerade die Käsespätzle von meinem Mann durch den Kopf. Oh. Also das ist aber nichts, was ich mir selber mache. Das ist
egal.
Nee, genau.
Man muss nicht immer selber kochen. Mhm. Ganz und gar nicht. Manchmal ist es auch wunderschön, einfach bekocht zu werden.
Das stimmt. Aber was ich mir tatsächlich, weil ich es mir auch schnell zubereiten kann und wenn ich merke, ich bin völlig ausgelaugt und mir geht dann beim Kochen die Kreativität flöten.
Ist das so?
Und ich könnte natürlich jetzt Werbung für mein tolles Küchengerät machen.
Das ist ganz großartig. Ich war auch schon Nutznießerin der Produkte, die aus dem Küchengerät kommen.
Ich sag dir, seit ich dieses Ding habe, koche ich viel, viel mehr. Und seitdem kriege ich auch
eine Idee. Es reimt sich auf fix, ne?
Mhm. Ja, genau. Und seitdem koche ich viel mehr und seitdem kriege ich auch eine Idee dafür, wie wunderbar es ist, Essen zuzubereiten. Ich war nämlich immer eher so ein, na, wird das nix. Da fange ich lieber gar nicht erst an. Also kommen wieder die Nudeln auf in den Topf mit Zwiebeln und genau.
Kannst du dich im Restaurant schnell entscheiden für Gerichte?
Mittlerweile ja, aber okay. Das war ein Weg, also früher.
Das war ein Weg, ja. Ne? Ich glaube, das ist ganz oft so die Metapher oder das ist gleich strömig verlaufend mit anderen Entscheidungen, die wir im Leben treffen. Mhm. Also ich glaube, je klarer wir überhaupt mit Entscheidungen und im Leben sind, umso schneller können wir uns auch für Essen im Restaurant entscheiden.
Das stimmt.
Weil wir wissen, was uns schmeckt im Leben.
Ja.
Also wir wissen, was uns gut tut. Wir wissen, wie groß die Portionen sein müssen, damit wir uns nicht verschlucken. Mhm. Oder wie groß sie sein müssen, damit wir satt werden.
Genau.
Also ich habe immer das Gefühl, da finden wir ganz viel Abbild von unserer Psyche. Zum Beispiel, wenn ich so richtig ausgelaugt bin, wenn ich nicht mehr kann, nach 3 Tagen Sitzungen oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich sitze dann abends mit Freunden noch eben kurz im Restaurant und alle schweigen sich an, weil keiner mehr Worte übrig hat. Dann brauche ich extrem lange, um mich dafür zu entscheiden, was ich essen möchte.
Mhm.
Weil ich dann einfach, ich bin dann durch. Genau, alles klar.
Ja.
So, das ist ja wunderbar, wunderbar. Wir sagen ja mal gerne, wir sind dicht am Wasser gebaut. Also bei uns ist es ja der Kanal, wir beide als Fähnchen Wirte. So.
Genau.
Wie ist denn deine Beziehung allerdings so richtig zur Küste? Also wie ist deine Beziehung zur Vortekans, zum Meer, zum Großen, zum Unheimlichen oder zum Gewaltvollen, zum Mächtigen, zum Tiefen, zum Azurblauen? Ganz bestimmt nicht, wir sind immer noch an der Nordsee.
Mhm. Ja, also mittlerweile, ich liebe das Meer. Und ich freue mich total auf unseren Urlaub, der jetzt bevorsteht. In diesem Sommer reisen mein Mann und ich nämlich zusammen nach Pelvorm und machen dort Urlaub an der Nordsee. Ich hatte die Gelegenheit, durch einen tollen Kollegen Johnny Möller, der Saxophonist ist, den Musiker Fritz Feig kennenzulernen. Und der lebt auf Pelvorm. Und wir haben uns kennengelernt, wir haben uns total gut verstanden und dann haben mein Mann und ich beschlossen, komm, wir machen da Urlaub und ich werde sogar mit Fritz Feig und Johnny Möller zusammen ein Konzert geben auf Pelvorm in diesen Sommerferien. Ich habe das Datum gerade nicht im Kopf, steht auf meiner Webseite und ganz besonders freue ich mich auf die Nordsee, denn ob ich nun auf Pelvorm bin oder auf einer ostfriesischen Insel, wenn ich dann so am Strand stehe und auf die Wellen gucke, kann ich stundenlang sitzen und mir das angucken. Und dann habe ich nicht eine Sekunde das Gefühl, dass ich hier gerade meine Zeit verschwende. Also und komischerweise, also das habe ich sehr selten, das Gefühl, wenn ich einfach nur irgendwo sitze, dass ich gerade keine Zeit verschwende. Aber am Meer habe ich
das Gefühl. Ja. Also beide Gefühle kenne ich.
Ja, aber ich bin tatsächlich erst sehr spät zum ersten Mal auf eine ostfriesische Insel gefahren, nämlich in der 7. Klasse auf Klassenfahrt.
Ach,
ja.
Und welche war es?
Das war Jüst.
Das war Jüst.
Genau.
Danach warst du hoffentlich noch auf anderen ostfriesischen Inseln auch. Jüst ist ein toller Anfang.
Mhm, genau.
Ich liebe dort, ganz liebe Grüße an die Spelunke, an das Technikteam im Haus des Meeres und so weiter. Ich liebe die Insel Jüst. Ich habe da jahrelang die Eröffnung des Jüster Musikfestivals moderiert und bin dort auch aufgetreten, auch mit Sweet Sugar Swing, und wir haben ganz fantastische Videos dort in Strandkörben gemacht. Ich habe mit den Deichgranaten aber ja im letzten September auch eine Inseltour gemacht und wir waren dann noch auf Langeoog und Spiekeroog und so weiter. Wir haben auch schon auf Norderney gespielt. Gibt es seitdem, also seit du mehrere ostfriesische Inseln bereist hast, gibt es da eine Lieblingsinsel für dich?
Also eine Lieblingsinsel jetzt nicht direkt. Auf Norderney habe ich auch schon gespielt mit Band und das war natürlich ein schönes Erlebnis. Ansonsten war ich schon auf Jüst, also um Urlaub zu machen. Ich war auch schon auf Spiekeroog und auf Wangerooge und einmal sind wir per Wattwanderung nach Baltrum gelaufen. Das fand ich auch ganz cool.
Ja.
Aber wirklich, also ich finde, jede Insel hat ihren besonderen Charme und dass ich jetzt eine Lieblingsinsel habe, kann ich eigentlich nicht sagen.
Aber du bedienst dich ja in deinen Texten auch schon maritimer bzw. nautischer, nordischer Bilder auch.
Ja.
Also in dem Lied De Leifte, sei es dor, wenn der Sturm Stiefe weit und du gevorlöpst, da du ohne Geist, ist Kumpass, die und Echolot und trägt die in her Rettungsboot und so. Ich bediene mich auch gerne maritimer Metaphern, weil ich auch das Gefühl habe, wir sind zwar nicht direkt an der Waterkant groß geworden, aber wir haben so ein nautisches Herz in uns.
Ja.
Und es ist, also mein nautisches Herz wird nicht müde, sich dieser Metaphern zu bedienen. So, ich habe das Gefühl, vielleicht muss man auch irgendwann mal andere Metaphern finden, aber Berge? Also ich kann ganz schlecht Bergmetaphern finden. So Gipfel und Gipfelkreuz vielleicht noch. Berge haben immer etwas für mich zu tun, mit einer Kurzsichtigkeit und einer Anstrengung, sie überwinden zu wollen. Und deswegen ist es vielleicht nicht unbedingt mein Metapherbild.
Einmal das, und ich finde auch so die Verbindung aus plattdeutscher Sprache und Berge, Alpen irgendwie doch ein bisschen befremdend. So. Also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
Fährst du denn manchmal in Urlaub, so in die Berge, Tirol oder so?
Also als Kind, interessanterweise sind meine Eltern gerne mit uns in die Berge gefahren und eben nicht ans Meer. Und deswegen habe ich selber eben auch die Nordsee oder halt eben die ostfriesischen Inseln auch erst später kennengelernt und nicht eben schon als Kind. Da sind wir tatsächlich eher nach Österreich, nach Bayern gefahren und och, da war mein Bedarf dann auch gedeckt. Ich mag das gerne. Also es gibt eine Verwandte, die lebt in Lausanne in der Schweiz, direkt am Genfer See. Und
denn Theben ist für Memphis, das was Lausanne für Genf ist. Genau, das ist. Da pfiff sie auf die Sittsamkeit und machte sich einen Schlitz ins Kleid und fuhr hinab nach Theben, um dort sich auszuleben. Denn Theben ist für Memphis, das was die Wurst zum Senf ist. Oder das, was Lausanne für Genf ist. Nee, kanntest du nicht?
Nee, das kann
ich nicht. Inne war zum Krokodil, natürlich berühmt geworden durch die Comedian Harmonists.
Ach so, nee, das kannte ich tatsächlich.
Genau, und ich habe mal eine Erotikbar gespielt und gesungen für die Kulturetage in Oldenburg. Und da habe ich das hier mit Tim Jaltschin gesungen tatsächlich.
Ach.
Und genau, wir hatten da auch so große Klassiker drin wie Bonbon aus Wurst von Helge Schneider. Das war großartig.
Ja, cool. Nee, das kannte ich noch nicht. Aber eben, Lausanne und dieser Blick auf die Berge, das ist schon auch was ganz Besonderes. Ich mag da gerne ab und zu mal hinfahren, aber mein Herz schlägt tatsächlich eher für das platte Land.
Sehr schön.
Ja.
Sehr, sehr schön. Sabine, es ist schon wieder soweit. Ja. Wir müssen, wir kommen nicht nur ins Plaudern, so wie jedes Mal. Mhm. Und ich liebe unsere durchzechten Nächte auf deiner Terrasse bei irgendwann warm gewordenen Sommerwein und Igeln im Gebüsch, die uns sehr erschrecken, weil wir denken, der Wolf greift uns an. Ich hoffe trotzdem, dass wir sehr, sehr,
das muss man mal
mich
ganz erschrecken,
Entschuldigung, ich hatte Angst, du natürlich nicht.
Ich musste dich retten vor dem Igel.
Genau. Ich hoffe natürlich, dass wir bald wieder so einen weinseligen Abend haben werden. Nicht nur mit Wein, sondern auch mit Weinen und mit ganz viel Seele und dass wir am Ende selig da rausgehen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das bald sein wird. Danke, dass ich dir Fragen stellen durfte. Danke für dein Coming Out und zwar dein selbstgewähltes.
Ja, das stimmt.
Ich habe nur die Fragen gestellt und du hast heute gewählt, davon zu erzählen, von etwas, was du bisher nicht erzählt hast. Also danke für deine Offenheit, nicht nur mit mir, sondern an dieser Stelle ja auch mit uns allen.
Ja.
Und dass du anderen Menschen den Mut gibst, sich auf den Weg zu begeben und mehr Fragen zu stellen, als zu behaupten, Antworten zu haben.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch sagen wollen. Also es ist nie zu spät, Träume zu verwirklichen oder eben auch tatsächlich eine Kursänderung vorzunehmen. Mir hat mal ein sehr weiser Mensch gesagt, der Moment, in dem wir eine Entscheidung treffen, in diesem Moment ist die Entscheidung auch richtig. Das heißt aber nicht, dass wir an diese Entscheidung bis an unser Lebensende gebunden sind. Wenn wir irgendwann spüren, das ist nicht mehr stimmig, dann darf ich meinen Kurs ändern und
Das Segel anders setzen,
genau. Und jetzt müssen wir nochmal
um bei den nautischen Herzen zu bleiben.
Wir haben ja vergessen, den Werbeblock einzubauen.
Welchen Werbeblock?
Den müssen wir jetzt nochmal hinten dran packen. Das am 16. Mai und am 18. Mai spiele ich mit Uwe Janssen zusammen den Abend Tee für Tway, kabarettistisches, musikalisches Programm über Ostfriesland. Und zwar am 16. Mai im TAK, am 18. Mai im Zentraltheater. Du hast auch noch einen Abend im TAK. Erzähl nochmal, wann der ist und was du da machst.
Am 25. Mai mit Matthias Brodovi und es ist eher eine Buchpräsentation von meinem neuen Buch. Natürlich gibt es auch ein paar Texte, die gelesen werden, aber vor allen Dingen werden wir uns über das Buch unterhalten und was da drin steht und wahrscheinlich zu jedem Kapitel ein anderes Lied finden.
Ach,
und wir werden so richtig einen sehr, sehr schönen und hoffentlich impulsreichen Abend haben.
Ja, sehr schön. Genau. Da freuen wir uns drauf. Ne?
Sowas von. Mhm. Und wir haben bald Geburtstag.
Stimmt. Und deswegen machen wir ja überhaupt auch diese Sonderfolge.
Total. Das ist ein Geburtstagsgeschenk an uns selbst.
Genau.
Wunderbar. Also, feiert eure Geburtstage auch, so tüchtig, wie wir das in diesem Jahr tun, nämlich mit einer liebsten Freundin, vielleicht auf der anderen Seite des Küchentischs, vielleicht mit einer Flasche Wein oder auch Apfelschorle dazwischen. Und ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen und dass ihr auf alle Fälle auch beim nächsten Podcast wieder einschaltet, wenn Sabine wieder die Fragen stellt.
Ganz genau. Und was ich auch noch vergessen habe, der Abend am 18. Mai im Zentraltheater in Brakel, das ist mein Geburtstag.
Ihr könnt also mit Sabine ihren Geburtstag feiern und sie hochleben lassen.
Genau, ihr seid alle herzlich eingeladen. Es gibt 199 Plätze. Ein paar sind noch frei.
Alles klar. Wunderbar. Danke, Sabine.
Ja, ich danke dir, Annie. So, und jetzt quatschen wir uns hier. Jetzt drehen wir den Pegel runter. Und tschüss,
halt ja fuchtig, munte.
Mit Animal.
Wenn ihr mehr über Sabine und ihre Musik erfahren wollt, dann schaut auf sabinehermann.com oder auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist es typisch ostfriesisch.